Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die nächste Vorschau auf eine Serie in Runde 2 in den NHL Playoffs 2026. Und heute geht es um den Titel in der Central Division. Die NHL nennt die Serien zwar nicht so, aber wir haben das interne Duell zwischen der Colorado Avalanche und den Minnesota Wild. Wie gesagt, beides Teams aus der Central Division, die sich sehr, sehr gut kennen. Die Avs, die hatten eine Bilanz von 55 Siegen, 16 Niederlagen, 11 Mal Extrapunkt, 121 Zähler waren es am Ende. Beste Team der Central im Westen und auch der gesamten NHL. Und Minnesota, 46 Siege, 24 Niederlagen, 12 Mal einen Extrapunkt, 104 Zähler. Das reichte in der Central nur für Platz Nummer 3. Und damit hatten sie in der ersten Runde ein ganz, ganz schweres Auftaktprogramm, nämlich die Dallas Stars. Das haben sie aber gemeistert. Minnesota zieht in 6 Partien weiter und setzt sich durch. Die Avalanche bekanntlich mit einem Sweep gegen die Los Angeles Kings. Das zweite Wildcard-Team im Westen war da vergleichsweise chancenlos. Die beiden Teams haben sich 4-mal gesehen in der regulären Saison und beide haben eine Bilanz von 2-1-1. Da gab es keine wirklich großen Unterschiede zu erkennen. Es gab ein 5-1 für die Avs, ein 5-2 für Minnesota und dann gab es jeweils noch Siege, die über 60 Minuten hinausgingen. Sie haben sich, meine ich, nur einmal kurz nach der Trade-Deadline gesehen. Da war das Lineup bei beiden nicht so ganz so, wie man das für diese Playoff-Serie erwarten könnte. Was gibt's sonst noch zu sagen? Es ist die vierte Serie zwischen diesen beiden Franchises und die Colorado Avalanche, die konnte nur eine dieser Serien gewinnen und zwar im Jahr 2008. Ansonsten hat Minnesota die Playoff-Serien gewonnen und da war durchaus Historisches dabei. 2003 beendeten sie mit einem Sieg in Spiel 7 durch Andrew Brunette, glaube ich, in der Verlängerung. Die Karriere von Patrick Ra letzten Endes, der ist danach zurückgetreten. Das war also schon mal die erste Begegnung zwischen den beiden. Interessanterweise zog Minnesota danach weiter bis ins Conference-Finale. Und das ist die einzige Saison gewesen, in der Minnesota weiter als Runde 2 gekommen ist. Es gab nochmal einen Sieg, auch wieder in 7 Partien. 2014 war das Ganze, da haben sie auch gewonnen und sind dann weitergezogen gegen die Chicago Blackhawks. Ich will mal einmal schauen. Ich glaube, auch das war, habe ich jetzt hier nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, auch das war in Spiel 7 nach Verlängerung. Also, wenn es eng wird in den Serien, wenn es dann auch in die Verlängerung geht, da hat sich Minnesota dann teilweise jetzt durchgesetzt im Vergleich zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber natürlich 2014, 2026, das ist schon lange, lange her, aber es war die Rookie-Saison von Nathan MacKinnon und wir wissen ja alle, dass der durchaus auch ein längeres Gedächtnis hat, also das könnte so ein ganz, ganz kleiner Faktor extra Motivation sein. Ich hoffe aber aus F-Sicht, dass das nicht entscheidend sein wird, denn ich glaube, die sollten fokussiert und motiviert genug sein aus der Gesamtkonstellation. Wir schauen einfach mal ein bisschen auf die Zahlen zwischen den beiden Teams. Die Statistiken natürlich immer im Moment noch so ein bisschen aussagekräftig. Die reguläre Saison, die Playoffs, spreche ich ja dann auch gleich noch ein bisschen drüber. Das ist dann teilweise schwer vergleichbar aufgrund der unterschiedlichen Verläufe und Gegner. In der regulären Saison die Avs beim Corsi-Wert, zweitbestes Team, Goals-Vor-Wert, erstbestes Team, bestes Team der NHL, Expected Goals-Wert, bestes Team der NHL, bei der Save-Percentage, bestes Team der NHL und bei der Schussquote mit Platz 13 auch in Ordnung, 9,84. komme ich gleich noch drauf zu sprechen, auf den Punkt. Und die Minnesota Wild, die lagen bei Corsi auf Platz 24, Goals for 15, Expected Goals Platz 10, Fangquote Platz Nummer 5 und bei der Schussquote war es dann Platz 23, wobei die nicht so viel schlechter war als die Avs, also da sind die Teams sehr nah beieinander gewesen. Wir reden über das Powerplay und die Special Teams. Da war Colorado sehr schlecht, Platz 27 in der regulären Saison, auch wenn es dann nach der Trade Deadline besser wurde in den Playoffs, aber wieder nicht. Wird gleich zu hören sein. Minnesota war auf Platz 3, also hatte ein sehr gutes Powerplay. Umgekehrt das Unterzahlspiel der Avs beste der NHL. Und die Minnesota Wild lagen da nur auf Platz 16. Die Avs hatten die meisten Tore und die wenigsten Gegentore. Minnesota Platz 12, was die Treffer betrifft, in der Abwehr Platz Nummer 4. Also kurz festzuhalten, nach der regulären Saison beide Teams mit starkem Goaltending und starker Verteidigung. Die Offensive der Avs ist eindeutig besser. Und bei den Special Teams war es so, dass das Powerplay von Minnesota besser war und das Unterzahlspiel von Colorado, also da auch eher ähnliche Voraussetzungen. In den Playoffs, da setzte sich die Krise im Powerplay bei Colorado fort. 9,1%, 1 von 11 Überzahlspielen haben sie gegen Los Angeles genutzt. Dann beim Penalty-Killing 81,3%, das entspricht so ungefähr dem Wert auch fast, den sie in der regulären Saison hatten. Auf der Gegenseite Minnesota mit 16% Powerplay auch nicht mehr so gut wie in der Hauptrunde. Und das Unterzahlspiel war grottenschlecht, nur 60%. Einzig die Edmonton Oilers, die hatten nur 50% Quote, Erfolg will ich da nicht nennen. Und die waren schlechter als Minnesota. Also da setzte sich das ein bisschen fort, was auch in der regulären Saison zu erkennen war. Bei den Toren, die Avs 3,25, Minnesota 3,83 mit ein bisschen Sternchen. Sie hatten einmal eine zweifache Verlängerung und einmal eine normale Verlängerung, also etwas mehr Zeit. Bei den Avs gab es eine relativ kurze Overtime in einer der 4 Partien. Bei den Gegentoren Colorado zusammen mit Carolina das beste Team der NHL und auch Minnesota war wieder gut. Platz Nummer 3. Die Advanced Metrics Werte in den Playoffs. Colorado weiterhin sehr gut, was den Corsi-Wert betrifft. Bestes Team bei Goals for und drittbestes Team bei Expected Goals for. Bei Minnesota Corsi-Wert ja auch wieder eher so wie in der regulären Saison, nicht so besonders gut. Goals for war sehr gut, das gilt allerdings dafür, dass es ein Wert ist, der bei 5 gegen 5 gelistet wird. Also ich nehme immer den 5 gegen 5 Wert von Natural Stat Trick. Da waren sie natürlich super, denn Dallas hatte extreme Probleme bei 5 gegen 5. Expected Goals Wert, der war eher wieder so wie in der regulären Saison, nicht so besonders gut bei Minnesota. Die Fangquote, Colorado hatte die beste Fangquote bei 5 gegen 5 und Minnesota die zweitbeste Fangquote bei 5 gegen 5. Und die Schussquote, da lagen die Avs sehr ähnlich wie in der regulären Saison und Minnesota war deutlich besser schon fast. Also 1,5 bis 2 Prozentpunkte besser bei der Schussquote, das ist schon ganz, ganz stark. Als Abschluss ist aber eben auch ein Thema, und deswegen hatte ich vorhin gesagt, da komme ich nochmal drauf zu sprechen, was vielleicht ein Indiz dafür ist, dass dieser Wert wieder nach unten gehen könnte. Denn normalerweise ist die reguläre Saison da schon repräsentativ, weil es eben 82 Partien sind. Und dann so eine Playoff-Serie ist dann auch abhängig davon, ein bisschen Glück haben, ein bisschen auch der Gegner mitspielen und dementsprechend kommen dann solche Werte zustande und ich komme natürlich direkt auf das Thema Expected Goals for und Goals for. Bei Expected Goals for hatte Minnesota einen Wert von 49,5% bei 5 gegen 5. Das heißt also, normalerweise hätten sie mit Dallas sich die Tore teilen müssen bei 5 gegen 5. Nehmen wir mal an, es geht am Ende 8 gegen 8 aus. So bei den Toren oder von mir aus 12 gegen 12, sowas in der Art. Das heißt, beide Teams machen in den 6 Partien bei 5 gegen 5 12 Tore. Das wäre in Ordnung gewesen, wenn man diese statistischen Werte ranführt. Tatsächlich war es aber letztlich so, dass es bei 14 zu 4 geendet ist. Das heißt also, Minnesota hat 14 Treffer erzielt bei gleicher Spieleranzahl und die Dallas Stars haben 4 erzielt. So, das liegt an zwei Dingen. Das liegt zum einen daran, dass Jesper Wallstedt sehr, sehr gut gehalten hat bei 5 gegen 5. Und das liegt zum anderen daran, dass Dallas extreme Probleme bei 5 gegen 5 hatte. Und das Thema Dallas und Probleme bei 5 gegen 5, das gab es auch schon im letzten Jahr gegen die Colorado Avalanche in den Playoffs. Da war das auch so. Da hat ihn aber am Ende das Powerplay die Serie gerettet. Man erinnert sich zum Beispiel an dieses Spiel 7, wo sie dann 2 Tore gemacht haben, 2-0 zurückgelegen hatten, aber ich glaube 2 oder sogar 3 Treffer in Überzahl gemacht haben und damit das Spiel und die Serie dann am Ende gedreht haben. Und das gelang ihnen eben jetzt gegen Minnesota nicht. Und wenn wir jetzt auf diese Serie zu sprechen kommen, die Avs sind das beste Team bei 5 gegen 5 gewesen. Sie waren in der Hauptrunde nicht auf ihr Powerplay angewiesen und sie waren auch gegen Los Angeles nicht auf ihr Powerplay angewiesen. Auch das ist jetzt eben einer der großen Knackpunkte für die Serie, den wir ansprechen müssen. Werden ein paar jetzt kommen. Wer kann bei 5 gegen 5 seine Tendenz durchdrücken? Gelingt es Colorado, das zu zeigen, was sie über dann jetzt 86 Partien bisher gezeigt haben? Oder ist Minnesota wieder in der Lage, ein anderes Team bei gleicher Spieleranzahl am Toreschießen zu hindern? Und vor allem ist Jesper Wallstedt in der Lage, sehr, sehr gutes Goaltending zu liefern? Und das ist dann direkt mal der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, der entscheidend sein wird in dieser Serie. Scott Wedgewood hatte einen Wert von plus 6,0 in den 4 Partien, in denen er eingesetzt war. Jesper Wallstedt hatte in 6 Spielen plus 3,7. Beide also sehr gut gehalten. Beide haben ihren Teams ermöglicht, diese Serien zu gewinnen. Und da ist jetzt eben wieder der große Punkt, wem von beiden gelingt es, diese Form und diese Leistungsfähigkeit mitzunehmen in die zweite Runde? Ist das wieder Jesper Wallstedt, der gegen Dallas bis auf das Powerplay alles im Griff hatte, oder eben Scott Wedgewood, der gegen Los Angeles wirklich sehr, sehr wenig zugelassen hat, 1,25 Gegentore im Schnitt, ist sensationell. Das lag aber auch daran, das muss man dann bei den Avs auch wieder erwähnen, dass die insgesamt sehr defensiv gespielt haben und da eben versucht haben, ihren Stil so ein bisschen, würde ich sagen, fast dem anzupassen, was Los Angeles spielt. Und die Avs sagen eben, wir sind in der Lage, mehrere verschiedene Arten von Eishockey zu spielen. Und da ist uns auch recht, wenn die Spiele eben 2-1, 3-2 ausgehen, da haben wir kein Problem mit. Können wir auch spielen, wir haben einen guten Torhüter, wir haben eine gute Abwehr und wir können auch dafür sorgen, dass der Gegner nicht so viel trifft. Also das sind eben die Punkte schon mal ganz am Anfang. 5 gegen 5 und das Goaltending, was sehr, sehr viel entscheiden wird in dieser Serie zwischen der Colorado Avalanche und den Minnesota Wild. Wenn wir schon bei Defensive sind, natürlich gehören die Torhüter mit dazu, aber es ist auch die Abwehr, die sehr, sehr entscheidend ist. Und da hat natürlich Minnesota sich verbessert, indem sie während der Saison Quinn Hughes geholt haben. Der ist jemand, der eine Abwehr besser macht, weil er sehr, sehr viel auch zur Offensive mit beitragen kann. Er ist, glaube ich, der Spieler, der am meisten in der NHL den Puck am Schläger hat. Er ist jemand, der fast 30 Minuten Eiszeit bekommen wird, wenn nicht sogar drüber hinaus. Die hat er jetzt im Moment. Das Ganze ist aber auch so ein bisschen dann verwässert, habe ich ja gesagt, wenn du eine Double-OT mit dabei hast und wenn du dann eben entsprechend noch eine normale Verlängerung in der Statistik mit einfließen lässt, dann ist es so, dass da eben dann auch Eiszeiten rauskommen. Im Moment hat er 31 Minuten und 40 Sekunden. Das sollte dann in der Runde jetzt gegen Colorado erstmal wieder so ein bisschen nach unten gehen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass John Hines ihn eben dann auch sehr häufig bringen wird gegen Ende, wenn es dann eben darum geht, vielleicht mal eine Führung zu verteidigen oder eben auch aufzuholen. Das ist sicherlich etwas, wo dann die Spielzeiten auch wieder steigen könnten. Aber idealerweise sollte er unter 30 bleiben. Das wäre für Minnesota gut, denn irgendwann wird auch er diesem Programm so ein bisschen Tribut zollen müssen. Sie waren ja auch bei Olympia mit dabei, einige Spieler von Minnesota, Quinn Hughes sei da eben auch mit zu nennen. Und das ist dann schon etwas, was vielleicht dann auch gegen Ende, wenn diese Serie 6-7 Spiele geht, entscheidend sein kann. Er bildet zusammen mit Brock Faber ein sehr, sehr gutes Verteidiger-Duo und da würde ich fast sagen, dass das sogar in der Summe besser ist als das, was die Avs als erstes Verteidiger-Duo haben. Faber ist ein unterschätzter, wirklich finde ich sehr unterschätzter Verteidiger, jemand, der auch selbst sehr, sehr gut die Offensive mit unterstützen kann. Er hat 6 Punkte gemacht in den 6 Partien gegen Dallas. Quinn Hughes hat 8 Punkte, 5 Tore, die beiden zusammen. Also es ist schon sehr, sehr viel an offensiver Unterstützung, was sie da mit beitragen. Und wenn ich eben sage, der Unterschied zu den Avs ist so ein bisschen dann, dass, glaube ich, Faber etwas mehr unterstützt noch als Devon Taves. Makar, Quinn Hughes, da würde ich sagen, das sind Nuancen, da kann man sich dann auch aussuchen, was man vielleicht an Stil ein bisschen mehr mag. Makar ist derjenige, der defensiv etwas mehr unterstützt. Er ist ja auch im Penalty-Killing mit dabei und ist da eben jemand, der auf dem Eis ist. Das ist bei Quinn Hughes eher selten der Fall. Umso erstaunlicher übrigens, dass er auf diese Eiszeiten kommt. Aber natürlich kann man sagen, beide haben ein sehr, sehr gutes erstes Verteidigerpaar. Wir machen mal bei Minnesota weiter. Im Moment das zweite Verteidigerpaar, Jacob Middleton und Jared Spurgeon. Und wenn ich im Moment sage, dann kommen wir zu einem Problem bei Minnesota, denn Jonas Brodin, der ist verletzt und fällt mindestens die ersten Partien aus. Und wenn er wirklich einen Bruch hat im Fuß, er hat wohl einen Schuss geblockt und hat sich dabei verletzt, er hatte Krücken, er hatte so einen Schutzschuh an quasi, also den man dann bei einem gebrochenen Fuß oder bei einer Verletzung anhat, so einen Spezialschuh, als er in Dallas nach Spiel Nummer 5 rausgegangen ist. Und wenn der wirklich verletzt ist, dann ist es so, dass Minnesota ein Problem bekommt, weil der zum zweiten Verteidigerpaar mit gut reinpasst, beziehungsweise dann auch in Kombination mit dem dritten, also je nachdem, wie sie spielen wollen. Und jetzt im Moment sind es Jacob Middleton und Jared Spurgeon, das ist solide. Ist auch in Ordnung, aber dann kommt eben hinten Jeff Petrie und Zach Bogosian und Petrie gehört im Normalfall nicht mehr in ein NHL-Team, was Titelaspirationen hat und das ist dann ein Problem, was sie haben können. Natürlich musst du dann wieder erwähnen, naja, das dritte Verteidigerpaar sollte nicht so viel auf dem Eis stehen, aber wir reden eben an dieser Stelle dann wirklich über Nuancen, die zwischen den Teams unterscheiden und an der Stelle ist es so, dass Jeff Petrie dann ein Problem darstellen kann für Minnesota und dass sie eben da einen Nachteil haben, auch eben, weil Jonas Brodin dann im Moment jedenfalls nicht zur Verfügung steht. Wir gehen auf die andere Seite, hat er eben das erste Verteidigerpaar schon erwähnt, Devon Taves, Cale Makar. Ja, wie gesagt, mit Justus ist Tomato, Tomato, Cale Makar und Quinn Hughes sind die beiden besten Verteidiger der Welt. Für mich ist Makar noch ein Stück weit besser. Auch wird auch ein Thema sein bei den Vergleichen, weil er eben schon mal einen Stanley Cup gewonnen hat, weil er eine Conn Smythe Trophy geholt hat, weil er weiß, wie man weit in den Playoffs kommt. Auch das muss man erwähnen. Quinn Hughes ist einmal in die zweite Runde eingezogen mit Vancouver. Ansonsten war da noch nicht so viel. Allerdings, er hat eine Goldmedaille gewonnen jetzt bei Olympia. Also da ist schon mal ein Unterschied. Das zweite Verteidigerpaar aktuell, Brent Burns und Nick Blankenburg. Da warten die Avs noch darauf, ob Josh Manson einsatzfähig ist. Der hatte sich in Spiel 3 verletzt gegen Los Angeles, Spiel 4 dann nicht mitgemacht. Er hat jetzt eine volle Trainingseinheit absolviert, das heißt, er ist relativ nah am Team. Ich weiß aber nicht, inwieweit sie dann ein Risiko vermeiden wollen, natürlich, um eine längere Verletzung oder ein Wiederaufbrechen einer Verletzung zu verhindern. Der Unterschied ist klar, Josh Manson ist der einzige Verteidiger bei den Avs, der so richtig hart spielt, der auch sehr körperlich ist, der auch vieles dann in den Scrums macht, der auch mal einen Fight hat und solche Dinge eben dann abwickelt für die anderen auch so ein Stück weit mit stellvertretend. Brent Burns ist natürlich auch sehr, sehr groß, aber jetzt nicht unbedingt derjenige, der für eher, sagen wir mal, dreckiges Playoff-Eishockey bekannt ist. Nick Blankenburg hat versucht, physisch zu sein, auch gegen Los Angeles. Da ist aber natürlich der Unterschied, der ist einfach kleiner. Josh Manson ist 1,90 und wiegt 99 Kilo. Nick Blankenburg ist 1,75 und wiegt 80 Kilo. Also da ist schon physisch eben eine Grenze gegeben bei dem, was möglich ist. Und deshalb ist das schon ein Unterschied und auch etwas, was den Fs fehlen wird. Aber ich würde jetzt den Vergleich wagen, dass Nick Blankenburg noch leistungsfähiger ist als Jeff Petrie und das Problem für die Fs nicht so groß werden wird, wie das vielleicht eben dann für die Minnesota Wild sein könnte. Dritte Verteidigerpaar, Brad Kulak und Sam Malinsky, auch wieder eine Kombination aus jemandem, der defensiv seine Stärken hat und mit Malinsky so ein kleiner McCarr, Quinn Hughes-Klon, wenn man so die Spielweise nimmt, der sich ganz, ganz stark entwickelt hat in dieser Saison und da eben den Fs auch hilft, auch in den hinteren Paaren Scoring und Unterstützung für die Offensive mitzubekommen. Ein Punkt, der in den letzten Jahren sowohl bei den unteren Reihen in der Offensive fehlte, als eben auch in der Defensive. Und das ist jetzt etwas, was sie da mit dazu bekommen haben. Und bei Kulak ist es auch so ein bisschen Hohn schon fast für die Edmonton Oilers, die den abgegeben hatten nach Pittsburgh. Und da hätte er ja auch Playoffs gespielt, aber jetzt ist er mit den Fs in der zweiten Runde. Und die Oilers sind eben draußen. Also da sieht man auch, nochmal kurz zurückzukommen zum Management der Oilers, was da eben dann auch mit Assets gemacht wurde in dem Goaltender-Trade. Aber das ist sicherlich nochmal ein Thema für eine andere Folge. Wir gehen in die Offensiven der beiden Teams mit rein. Und bei Minnesota gibt es die erste Reihe mit Ryan Hartman, Matt Zuccarello und Kirill Kaprizov. Wichtig für Minnesota, dass Zuccarello mit dabei ist. Als er gefehlt hat, hatten sie Probleme gegen Dallas, auch weil er im Powerplay mit unterstützt, aber weil er eben auch jemand ist, der die anderen richtig gut mit einsetzen kann. Hat, glaube ich, in dem einen Spiel 3 Vorlagen. Das fehlt schon so ein bisschen. Mit Hartman auch wieder eine harte Komponente mit dabei. Jemand, der auch in die Areas geht, die richtig wehtun vorm Tor, der von Kaprizov und Zuccarello damit eingesetzt werden kann. Und Kaprizov, einer der besten Stürmer in der NHL. Da würde ich sogar sagen, dass er vielleicht die Position ist, wo Minnesota doch einen Vorteil hat, wenn man 1:1 sich die Spieler anschaut. Ich würde sagen, er ist vielleicht noch ein Stück besser als Martin Netschers. Und auch das sei erwähnt, er ist jemand, der eben in den Playoffs schon mal was gezeigt hat. Zumindest in den Spielen, die er absolviert hat. Es waren jetzt auch nicht viele mehr als bei Martin Netschers, aber doch so, dass eben Kirill Kaprizov zumindest da auch seine Punkte gemacht hat. Netschers muss das erstmal noch beweisen. Jetzt eben auch in der Serie, wo es drauf ankommt, gegen Los Angeles, sage ich mal, da konnten sie sich das leisten, die Fs, dass nicht so viele gut gescored haben. Kaprizov in Runde 1 Topscorer zusammen mit Matt Boldy. 9 Punkte waren es, 2 Tore mit dabei. Ich glaube, er hat das 2-2 gemacht gegen Dallas in Spiel Nummer 6. Sehr, sehr wichtiges Tor. Nee, Tarasenko war das, meine ich, auf der Gegenseite, der zumindest da getroffen hat. Aber auf jeden Fall 2 Tore in den 6 Partien für Kaprizov. Und Ryan Hartman, der hatte 4 Punkte. Und wie gesagt, bei Mats Zuccarello gucke ich mal, der hatte 4 Vorlagen und 5 Punkte insgesamt in 3 Spielen. Also das schon auch sehr, sehr gut, was er da gezeigt hat. Die zweite Sturmreihe bei Minnesota, Erickson Ek auf dem Papier, Matt Boldy und Marcus Johansson. Und da ist ein zweites großes Problem für Minnesota. Ich habe Brodin erwähnt, Erickson Ek ist auch angeschlagen. Stand Samstag war, ist, dass er nicht spielen wird oder dass es eine Game-Time-Decision ist. Wenn der fehlt, dann gibt es noch ein größeres Problem für Minnesota, weil sie auf der Center-Position selbst mit Erickson Ek für mich klare Nachteile haben gegenüber den Fs. Wenn wir das einfach nur mal kurz durchgehen, sie haben Ryan Hartman, Erickson Ek, Michael McCarron und Nick Foligno aktuell hier als Center. Hinten könnte man Nico Sturm auch noch mit reinnehmen als Variante in der 4. Reihe. Das ist okay, aber wenn ich dann bei den Fs Nathan MacKinnon, Brock Nelson, Nazem Kadri und Jack Drury habe und weiß, dass Nicola Ra da auch mit reinrücken kann, dass ein Landeskog mal einen Face-Off nehmen kann, dass Ross Colton eine Variante ist, Parker Kelly. Also das ist schon ich will nicht sagen einen Klassenunterschied, aber schon sehr, sehr deutlich ein Vorteil für Colorado, den sie auch extrem ausnutzen müssen. Also das ist für mich etwas, was ich erwarte, dass die Center-Spieler der Avs dominieren und dass die Punkte machen und dass sie auch dafür sorgen, eben, dass auf der Gegenseite wenig passiert. Erickson Ek ist ein toller Spieler, ein sehr, sehr guter Defensivcenter, auch jemand, der im Powerplay seine Stärken hat, der damit unterstützen kann, aber er ist offensiv sehr limitiert und auch die Stärke jetzt, die er hat, defensiv, das ist ja ganz schön, dann spielt er halt gegen McKinnon, dann hast du aber, wie gesagt, danach noch Kadri und Brock Nelson und da fehlen die Optionen ganz einfach für Minnesota und es ist ja nicht umsonst so, dass man vorher auch immer wieder die Gerüchte hatte in den letzten Jahren, dass zum Beispiel ein Nelson vielleicht auch nach Minnesota kommt, dass ein Kadri irgendwie nach Minnesota kommt. Das sind die Spieler, die Minnesota auch sicherlich gerne gehabt hätte, aber die sind jetzt in Colorado und da haben die Avs eben einen Vorteil. Nochmal zur zweiten Reihe, Matt Boldy allerdings, auch da, wenn ich bei Kaprizov gesagt habe, der ist vielleicht ein Vorteil für Minnesota, auch Boldy, 6 Tore gemacht in dieser ersten Runde. Natürlich waren da am Ende 2 Empty Netter mit dabei, aber trotzdem sehr, sehr gut getroffen, auch die Art und Weise. Er hat auch zum Beispiel bei Olympia sehr gut gespielt gegen Taves und Makar. Er hat in dem einen Saisonspiel, was ich komplett gesehen habe gegen Colorado, sehr, sehr gut gegen die Avs agiert. Also das ist jemand, der Probleme bereiten kann. Und deshalb eben auch auf der anderen Seite ein Spieler, der für Minnesota mit zum Erfolg beitragen muss. Also da finde ich das schon ganz gut, was sie dort haben. Ansonsten dritte Reihe, McCarron, Tarasenko und Trennan. Tarasenko hat jetzt wieder getroffen, hat Erfahrung, hat einen Stanley Cup gewonnen. Wichtig eben auch, aber ja, sagen wir mal, solide dritte Reihe und die vierte Reihe, die Foligno-Brüder im Moment, Nick und Marcus und Nico Sturm. Das ist schwer zu bespielen, das ist sehr körperlich, sowieso insgesamt. Minnesota wird wesentlich körperlicher agieren als Los Angeles. Die hätten das vielleicht gerne gemacht, das war aber, glaube ich, auch außerhalb der Möglichkeiten. Die Qualität hat Minnesota. Das wird etwas sein, wo sich Colorado mit drauf einstellen muss. Ich will mal gucken, ob es hier eine Playoff-Statistik gibt, was die Checks oder den Anteil der Checks betrifft. Das wäre ja Percentage of Hits Given. Genau. Los Angeles hatte 58,61%. Die waren auf Platz 1. Da würde ich aber sagen, naja, die haben halt Checks gefahren. Das war aber nicht so schmerzhaft, weil sie das auch körperlich vielleicht nicht so ganz hinten gekriegt haben, wie das vielleicht dann Minnesota möglich ist. Aber Minnesota ist das zweite Team, was den Anteil der Checks betrifft, also deutlich auf der eigenen Seite. Sie haben wesentlich mehr Checks gehabt als die Dallas Stars und darauf muss sich Colorado einstellen. Klar sagt man, in den Playoffs wird jeder Check zu Ende gefahren, aber zum Beispiel bei den Avs ist das so, die müssen das ja teilweise gar nicht, weil sie vielleicht schneller sind, weil sie im Vorcheck den Puck sowieso schon haben, da brauchst du den Hit nicht fahren. Minnesota fährt alles zu Ende und das ist auch ein Mittel von Minnesota, wo man auch Stimmen gehört hat, dass es Dallas irgendwann auf die Nerven gegangen ist, dass man auch die Effekte dann in Spiel 6 gesehen hat, dass Spieler im Prinzip so gesagt haben, okay, mir tut jetzt irgendwie was weh, ich will dann doch eher nicht spielen, ich bleib doch eher auf der Bank, was ich eigentlich mir nicht vorstellen kann, also das ist ja äußerst unprofessionell. Ich glaube auch nicht, dass das jemand in der Form gemacht hat. Aber es ist auf der einen Seite eine Waffe, eine Möglichkeit, den Gegner zu zermürben. Trotzdem ist es auch ein Punkt, wo du selbst vorsichtig sein musst, denn Verletzungen entstehen auch durch solche Geschichten. Also natürlich, klar, derjenige, der den Hit bekommt, da ist erstmal sozusagen die Chance größer, dass der sich in irgendeiner Form verletzt oder angeschlagen ist. Aber wenn du selber schon 6 Spiele hinter dir hast, wo du jedes Mal eben dann auch deinen Körper diesen Belastungen unterwirfst, dann wird es irgendwann auch ein Thema bei Minnesota werden. Deswegen auch da, wenn die Serie länger dauern sollte, könnte Minnesota eben bei solchen Themen dann Probleme bekommen. Auf der Gegenseite habe ich schon ein bisschen was erwähnt. Die Center-Position, vorne die erste Reihe, McKinnon, Netschas und Arturi Lehkonen. Ähnlich wie auf der Gegenseite, wie gesagt, ich habe gesagt, Kaprizov vielleicht etwas besser als Natchez. Ich würde sagen, insgesamt die Reihe bei den Avs besser als das, was Minnesota da hat, weil sie mit McKinnon einfach einen der Top 3-5 Spieler in der NHL haben. Natchez passt sehr gut dazu und Arturi Lehkonen ist, obwohl er oft ein Thema ist, vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt. Es gibt diese eine Sequenz aus dem Unterzahlspiel gegen Los Angeles, wo er da, ich glaube, es war es Kopitar oder Doughty, einfach wie so eine Klette an dem klebt, 3-4 Mal schon den Schläger am Puck hat und den dann einfach rausstochert. Und dazu macht Lehkonen Tore, und zwar nicht nur jetzt im Powerplay, sondern er ist auch in der Lage, mit dem kannst du auch ein 2-auf-1 fahren oder so wie für Finnland. Der fährt auch mal einen Alleingang zu Ende und trifft dann auch. Also jemand, der sehr, sehr flexibel ist und wahnsinnig gut reinpasst in diese erste Reihe. Die zweite im Moment, Brock Nelson, Nichushkin und Ross Colton. Von der Reihe erwarte ich mir extrem viel. Nelson, wenig gescored, nicht viel beigetragen gegen Los Angeles. Nichushkin, auch jemand, der mal Serien haben kann, wo der 4-5 Tore macht, auch sowas brauchen die erst, wenn sie den Stanley Cup gewinnen wollen. Weiß nicht, ob es jetzt in der Runde sein muss, aber von denen erwarte ich mir für die Playoffs jetzt sehr, sehr viel. Also da muss was kommen. Dritte Reihe, also nur nochmal zum Vergleich bei den Ersten in der dritten Reihe. Nazem Kadri, Gabriel Landeskog und Nikola Ra. Bei aller Liebe und allem Respekt gegenüber Minnesota, da sind die Fs deutlich besser aufgestellt, was diese dritte Reihe betrifft. Hinten dann die vierte, Jack Drury, Logan O'Connor und Parker Kelly. Auch da würde ich insgesamt sagen, dass Colorado da schon ein Stück mehr Qualität hat, aber auch eine etwas andere. Also ich meine, Parker Kelly spielt auch gerne körperlich, kann aber auch eben treffen, 20 Tore mal machen. Drury ist immer die Frage, was bekommst du von ihm? Und Logan O'Connor ist auch jemand, der sehr, sehr schnell sein kann und dir auch sehr wehtut. Was eben bei den Fs ein Stück weit fehlt, ist diese Physis, die sicherlich kommen wird von Minnesota. Das habe ich eben schon erwähnt, was das Checking betrifft, was eben auch dann Sachen vielleicht nach dem Abpfeifen betrifft. Auch da wird Minnesota, glaube ich, sehr bedacht darauf sein, da ein bisschen mehr auch an Action zu generieren. Sie wollen die Fs nerven, sie werden die Fs nerven. Und inwieweit die das dann zulassen und inwieweit das auch deren Aktionen beeinflusst, das wird auch wieder einer der Faktoren für diese Serie sein. Special Teams habe ich drüber gesprochen, ein bisschen. Das Powerplay der Colorado Avalanche ist weiterhin so eines der Rätsel dieser Saison, dass eine Mannschaft, die bei 5 gegen 5 so dominant ist, dass eine Mannschaft, die so viele gute Spieler hat, in einer Powerplay-Formation nicht diesen Fluss bisher gefunden hat in der gesamten Saison und auch gegen die Los Angeles Kings. Das ist erstaunlich. Es gibt die nächste Gelegenheit, sich einzuspielen. Ich glaube schon, dass Minnesota beim Penalty-Killing angreifbar ist, dass Colorado da eben Chancen bekommen wird. Und wenn sie die nutzen, wenn sie da vielleicht auch in so einen Rhythmus reinkommen, in die Selbstverständlichkeiten reinkommen, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, das fand ich ganz interessant, das hatte Evan Bouchard genannt von den Edmonton Oilers im Hinblick auf das Powerplay von Anaheim, dass es, er weiß selber, Bouchard, wenn man in einem sehr guten Powerplay ist, dann ist das einfach selbstverständlich, dann weißt du automatisch, was du machen musst, dann triffst du irgendwann, obwohl du vielleicht ja nicht so viel anders machst oder Sachen unbewusst anders machst im Gegensatz zu einem Powerplay, was wie bei den Fs im Moment eben nicht funktioniert. Die denken vielleicht noch drüber nach, über Dinge, die automatisch passieren sollten, und sobald da eben 1-2 Mal Erfolgserlebnisse da sind, dann kann es schon so sein, dass sie dann ins Laufen kommen. Wenn es nicht so ist, wird es ein Problem und dann müssen sie bei 5 gegen 5 extrem gut scoren. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das auch sehr entscheidend sein wird. Wir haben zwei Coaches, die auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Der eine, Jared Bednar, ist Stanley Cup Champion geworden. Der ist seit langer, langer Zeit in Colorado. Er ist dort erfolgreich gewesen, aber auch das muss man sagen, vielleicht in dem ein oder anderen Jahr nicht so erfolgreich, wie das der Kader hergegeben hätte. Jetzt hat er zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr einen ganz guten Job gemacht. Da hatten sie relativ viele Verletzungen. Die Saison ging, würde ich sagen, schon besser über die Bühne. Da war jetzt nicht so viel bei den Fs, was an Stolperstein war. Sie hatten eine überragende erste Hälfte. Danach ist das Ganze, ich will nicht sagen eingebrochen, aber eher so ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt, was aber auch fast zu erwarten war, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, denn dadurch haben sie an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch ein bisschen Kräfte gespart. President's Trophy hat es immer noch gereicht, also da sollte man sich nicht beschweren. Und sein Gegenüber, John Hines, der ist ein Coach, der auch jetzt Neuland betrifft, so wie die meisten seiner Spieler. Er hat noch nie eine zweite Runde in den NHL-Playoffs erreicht. Er hat tatsächlich den direkten Vergleich gegen Jared Bednar 2022 sang- und klanglos verloren. Sweep der Avs, das war dieses Waste of 8 Days. Am Ende waren es 7 Tage. Damals war er Coach der Nashville Predators. Und da ist natürlich etwas da, was Colorado ausnutzen müsste, würde ich jetzt erstmal sagen. Sie haben mit Hextall auch noch jemanden auf der Bank sitzen, der auch noch Erfahrung als Head Coach hat. Also auch diesen kleinen Vorteil müsste Colorado theoretisch ausnutzen können. Wobei Jared Bednar auch manchmal, ich würde sagen, so ein kleiner Sturkopf ist, der dann vielleicht auch einen McKinnon gegen eine defensive Reihe von Minnesota stellt. Obwohl das gar nicht unbedingt notwendig wäre. Also da denke ich, müssen beide Coaches aufpassen, dass sie diese Kleinigkeiten dann eben auch gut hinbekommen. Ein weiterer Faktor, den wir natürlich nennen müssen, ist das Thema Rest. Also wie ausgeruht ist die eine Seite, die Colorado Avalanche, die haben 4 Spiele gebraucht. Die haben seit letztem Sonntag frei und Minnesota hat die Woche eben noch 3 Partien gehabt, seitdem gegen die Dallas Stars, die sehr, sehr hart waren. Und das ist ein klarer Vorteil für Colorado. Beim Titellauf 2022 hatten sie die Situation 2-mal und haben das jeweils dazu genutzt, um gut zu starten. Ich erwarte einfach, dass sie dieses erste Spiel extrem ernst nehmen, dass sie da rauskommen und fliegen auf dem Eis in der Ball Arena und dass sie sich diesen ersten Sieg auch holen, denn das ist für mich eine der Voraussetzungen für den Seriengewinn, dass du genau ausnutzt. Minnesota ist angeschlagen, es fehlt mindestens Brodin, es fehlt vielleicht Eriksson Ek, wer weiß, wie das später in der Runde sein wird, später im Verlauf der Serie. Deswegen musst du das jetzt ausnutzen, du musst dieses erste Spiel gewinnen, du musst gleich erstmal zeigen, was möglich ist für dich selbst natürlich, um vielleicht auch Selbstvertrauen zu holen, um Spieler reinzubringen, die noch nicht gescored haben und um auch ein Signal zu senden an den Gegner. Könnte natürlich andersherum sagen, Minnesota ist eingespielt, die wissen, wie es geht. Die hatten mit Dallas auch ein sehr, sehr gutes Team, was ebenfalls Superstars hatte, wo man vielleicht auf dem Zettel gesagt hat, die sind etwas besser, die einzelnen Spieler oben im Lineup, als die von Minnesota. Aber Minnesota hat die Serie gewonnen und hat allerdings auch selber, muss man ja auch sagen, davon profitiert, dass auf der Gegenseite einige Spieler eben dann auch angeschlagen bzw. gar nicht dabei waren. Heiskanen, Hintz sind da zu nennen. Sagan fehlt komplett bei Dallas oder fehlte komplett bei Dallas. Also ja, das sind eben die Punkte, die ausgenutzt werden müssen von den Teams. Bist du im Rhythmus? Hilft das gegen ein Team, was ein paar Tage Ruhepause hatte? Oder bist du ausgeruht? Bist du frisch? Bist du gesund? Kannst du das nutzen, um ein Team, was ein bisschen angeschlagen ist, erstmal so ein bisschen hinten reinzudrängen und deinen Stil da aufzuzwingen? Also das sind eben diese beiden Sichtweisen. Wir werden jetzt wieder sehen in Spiel 1, wem das etwas bringt und ob das eine oder das andere ein Vorteil ist. Ich bin mittlerweile bei bald 40 Minuten angelangt, also eine sehr, sehr lange Analyse dieser Playoff-Serie. Das liegt natürlich auch daran, dass der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften nicht so groß ist und dass wir da eben hoffentlich eine sehr, sehr intensive, eine sehr, sehr hochklassige und wahrscheinlich auch eine längere NHL-Playoff-Serie in dieser zweiten Runde sehen werden. Am Ende denke ich, glaube ich, auch nicht so überraschend nach dem, was ich jetzt in den 35, 37 Minuten erzählt habe, dass die Colorado Avalanche sich durchsetzen wird. Ich würde mal schätzen 6 Partien. Ich glaube, dass sie mit der Kombination aus Center-Tiefe, insgesamt mehr Tiefe, vielleicht auch die bessere Qualität in der Spitze und einem ebenbürtigen Goaltending da einfach Faktoren haben, die für Colorado sprechen. Was man sagen muss, ist, alle Torhüter haben noch nicht so die tiefen Playoff-Läufe gehabt. Also auch wenn die DFs erfahrener sind und auf der Gegenseite aktuell ein Rookie im Tor ist, haben alle noch keine Playoff-Läufe gehabt, die sehr, sehr lange waren. Auch das sicherlich etwas, was es zu beobachten gilt. Aber ich glaube, dass Colorado sich durchsetzt und dann ins Western Conference-Finale einzieht. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal 6 Partien schätzen. Wäre schade aus deutscher Sicht, weil wir natürlich mit Nico Sturm da noch jemanden dabei haben bei Minnesota, der die Fahne so ein bisschen hochhält. Aber trotzdem denke ich, dass es dann am Ende auf dieses Ergebnis hinauslaufen wird. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr selber auch Dinge habt, die ich vergessen habe in der Analyse, dass ihr sagt, keine Ahnung, Face-Offs sind ein Vorteil für Minnesota, weil das und das. Oder der Spieler, der hat traditionell immer getroffen im Vergleich zwischen den beiden Teams, den habe ich jetzt noch nicht genannt. Dann sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne Feedback geben. Auch ansonsten natürlich immer wieder auch gerne eure Anmerkungen. Das hilft mir auch dabei, die Vorschau-Sendungen auf die weiteren Serien zu gestalten. Natürlich werden die kommen. Eine steht fest im Westen, das ist die zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks. Das wird wahrscheinlich die sein, auf die ich als nächstes schaue, denn die letzte in der Eastern Conference, die steht noch gar nicht fest. Da gibt es ja Spiel Nummer 7 zwischen dem Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens, obwohl gleichzeitig oder kurz davor schon die andere Serie losgeht. Auch das finde ich etwas irritierend, was die NHL da macht, aber sie wollten wohl Samstagabend spielen, um die Einschaltquoten mitzunehmen. Für Carolina gegen Philadelphia. Das aber ein Thema dann vielleicht auch für die Analyse der ersten Spiele dieser Serie. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.